Dieses zweite Referat handelt oder trägt den Titel Störungen der geschlechtlichen Identität. Das entspricht eigentlich dem dritten Punkt meines Vorredners, und ich habe in der Tat einige Punkte gefunden in seinem Referat, wo ich noch etwas weiter darauf eingehen werde. Für euch ergeben sich vielleicht ein paar Wiederholungen, oder wir könnten sie auch Vertiefungen nennen. Ich denke, das ist besser ausgedrückt, Vertiefungen. Es ist manchmal gut, wenn man gewisse Dinge auch vermehrt aufnehmen kann und so eben vertiefen kann. Störungen der geschlechtlichen Identität. Wann immer man anfängt, aus christlicher Perspektive über das Thema Homosexualität oder Transsexualität ähnliche Dinge zu sprechen, dann ist die Gefahr groß, dass man missverstanden wird. Vor allem, wenn das in die Öffentlichkeit dann gerät. In vielen Fällen erhält man dann hasserfüllte Antworten oder man bekommt bestimmte Labels aufgedrückt, wie man sei homophob oder man ist ein Rassist oder ähnliches. Gegen einen katholischen Bischof, vielleicht habt ihr das mitbekommen oder erinnert euch daran, wurde kürzlich sogar gerichtlich vorgegangen, weil er auf einer kirchlichen Veranstaltung eine entsprechende Bibelstelle zitiert hat zum Thema Homosexualität. Die Schuld für diese Situation ist nicht immer nur auf der Seite der Lobby, der Homosexuellen oder Transgenders. Christliche Redner und Autoren haben sich zu oft, denke ich, ungeschickt oder auch lieblos ausgedrückt und sich zu der Thematik geäußert. Oder sie reden einfach oberflächlich von Dingen, die sie nicht wirklich verstehen. Und ich möchte sagen, ich kann nicht vermeiden, dass Leute, die die christliche Sicht bekämpfen, dass sie feindselig antworten werden auf das, was ich hier sage über dieses Thema. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich alle die Gefühle und Motive der Menschen, die homosexuell oder bisexuell oder transsexuell empfinden, dass ich ihre Gefühle und Motive richtig einordne oder richtig verstehe. Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber ich möchte auf jeden Fall, möchte ich nicht, dass meine Ausführungen als herablassend oder hassvoll gegen diese Mitmenschen verstanden werden. Und darum möchte ich etwas auch über meine eigene Erfahrung mit dieser Thematik oder mit Leuten von dieser Seite erzählen. Meine eigene Erfahrung mit diesem Thema geht über eine lange Zeit von über 35 Jahren zurück. Bevor ich Christ wurde, hatte ich freundschaftlichen Kontakt mit mehreren Menschen, die hier im sexuellen Bereich anders empfinden als ich selber. Also mit Leuten, die sich bisexuell betätigten. Ich hatte einen sehr freundschaftlichen Kontakt mit einem homosexuellen Mann und ich mochte diesen Mann wirklich gern, auch wenn mich seine sexuelle Orientierung befremdete. Aber ich ärgerte mich auch über die Leute, die ihn wegen seiner Orientierung verachteten und beschimpften. Als ich Christ wurde dann, später, bekam ich natürlich eine veränderte Perspektive für diese Dinge. Ich las dann in der Bibel verschiedene Stellen darüber, wo Homosexualität oder ähnliche Dinge auch erwähnt werden, und Stellen, die die Homosexualität als Sünde bezeichnen und wo es heißt, dass Gott das als Gräuel betrachtet. Und ich bekam dann bestätigt, was vorher eigentlich schon meine natürliche Empfindung war, demgegenüber. Ich habe viele Bücher gelesen zur Thematik, zum größten Teil autobiografische Bücher, also von Menschen, die so empfanden und die sich mit dem auseinandersetzten aus persönlichen Gründen. Ich lernte auch Christen kennen, persönlich, die bekannt haben, dass sie früher einmal homosexuell gewesen sind. Zwei von ihnen sagten, sie seien durch das Wirken Gottes völlig verändert worden. Sie hätten ihre homosexuellen Neigungen verloren und dann sogar geheiratet und Kinder bekommen. Noch später lernte ich auch Menschen kennen, die schon länger Christen sind und die noch nicht frei geworden sind von diesen homosexuellen Empfindungen, die sie aber eigentlich nicht mehr haben möchten. Obwohl sie viele Versuche unternommen haben, zum Teil Therapien oder Ähnliches durchgemacht haben. Durch die Begegnung mit diesen Geschwistern, zum Teil auch in seelsorgerliche Begleitung, also ich habe seelsorgerlich Menschen begleitet mit solchen Neigungen, da habe ich angefangen zu verstehen, wie schwierig ihr Leben wirklich ist. Welche Kämpfe sie durchmachen. Vor allem, wenn die fehlgeleitete sexuelle Orientierung, wenn sie die nicht mehr ausleben wollen, aber sich irgendwie nicht dagegen wehren konnten oder noch nicht dagegen wehren konnten. Ich empfinde Empathie zu diesen anders orientierten Menschen, die oft geplagt sind. Aber gleichzeitig stößt mich das ab, wonach es sie zieht. Ich liebe die Bibel. Sie ist das unfehlbare Wort Gottes an uns. Und in der Bibel, da wird uns Gott selber als derjenige gezeigt, der die Sünde hasst, weil sie Rebellion gegen ihn ist. Er wird uns als der gezeigt, der Homosexualität einen Greuel nennt oder Männer, die sich wie Frauen kleiden. Damals, als diese Dinge aufgeschrieben wurden, gab es noch keine Geschlechtsumwandlung, aber offenbar haben diese Menschen das einfach gezeigt dadurch, dass sie Kleider trugen vom anderen Geschlecht. Gott nennt das einen Greuel. Diese fehlgeleitete Sexualität ist ein Missbrauch der guten Gabe der Sexualität, die Gott den Menschen zu seiner eigenen Verherrlichung gegeben hat. Aber Gott wird uns in der Bibel auch als der Barmherzige gezeigt, der die Menschen liebt und aus allen Arten von greulichen Sünden sie rettet, indem er den Preis dafür selber bezahlt hat. Die Verurteilung und den Tod des Sünders in Christus auf sich selbst genommen hat. Und diese göttliche Liebe soll die Behandlung unseres Themas und die Diskussion darüber bestimmen. Das heißt, wir stehen vor einer großen Herausforderung, wenn wir das Thema mit einer solchen Haltung behandeln wollen. Wir versuchen etwas zu erreichen, das in den letzten 2-3 Jahrzehnten kaum gelungen ist. Die öffentliche Diskussion ist bisher wenig fruchtbar, denke ich. Sie hilft kaum jemandem wirklich, am wenigsten den Betroffenen. Sie ist ausgeartet in einen Kulturkampf, und die Diskussion ist auch sehr stark politisiert worden, nicht wahr? Mehr und mehr wird die sexuelle Ausrichtung als Identität bezeichnet, indem man etwas darunter versteht, dass man zutiefst in seiner Persönlichkeit ist. Wir haben das vorher auch schon ausgeführt bekommen. Man sieht die sexuelle Orientierung als Identität, als etwas, das man ist, nicht etwas, das man tut, richtiger oder fälschlicherweise, sondern etwas, das man ist. So wie jemand Afrikaner ist oder Chinese oder Westeuropäer oder australischer Ureinwohner und man sagt und man denkt, diese Identität, diese Art der Identität muss doch anerkannt werden. Sie darf nicht als falsch oder unmoralisch beurteilt werden oder verurteilt werden. Dies würde dann zu Recht mit Rassismus bezeichnet, wenn man einem Chinesen sagt, er dürfe sich nicht als Chinese fühlen oder das so leben, was er von seiner Kultur her einfach mit in die Wiege bekommen hat. So müssten wir, so lehrt man uns, auch die sexuelle Orientierung, die jemand empfindet oder vielleicht erst später im Leben entdeckt, sozusagen, das müssten wir als von Natur gegeben anerkennen und dürften nichts dagegen sagen, wenn der Mensch seine Identität auch auslebt. Wenn das so wäre, wenn die sexuelle Ausrichtung oder die sexuelle Vorliebe, die jemand hat, wirklich seine ureigene, natürliche Identität wäre, dann wäre das richtig. Dann kann er nichts anderes als das zu leben. Es wäre weder recht noch gesund, gegen die natürliche, sprich von Gott gegebene Identität zu leben, oder nicht? Also wenn mir das von Geburt auf so gegeben wäre, dass ich diese Ausrichtung oder Orientierung habe, die ich empfinde, dann müsste ich das leben. Konsequent, sagte mir einmal ein Freund, der seine Homosexualität entdeckt hat, er sei Gott heute dankbar für das Geschenk des Schwulseins. Er hätte zu lange versucht, sich umtherapieren zu lassen. Jetzt lebe er glücklich, weil er seine schwule Identität anerkannt habe. Und er sagt von sich auch, dass er an Gott glaubt. Und das sei eben seine von Gott gegebene sexuelle Identität. Das ist konsequent in diesem Denken, oder nicht? Aber ja, man würde auch große Zustimmung für diese Haltung finden in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur, bei Betroffenen und vielleicht auch bei manchen Christen. Und wir hätten sicher mehr Frieden untereinander, weniger scharfe Diskussionen und hasserfüllte Kämpfe, wenn wir das so einfach annehmen würden. Aber trotzdem muss ich sagen, wir müssen dem entschieden widersprechen. Der dreieinige Gott der Bibel gibt einem Menschen nicht den Körper einer Frau und gleichzeitig die sexuelle Anziehung zu Frauen. Das kommt nicht von Gott. Wir haben das in diesen Grundlagen, die mein Vorredner so gut gelegt hat, bereits auch schon gehört und die biblischen Belege dafür gesehen. Mit der Gabe, so wie wir geschaffen sind, so wie wir körperlich auch geschaffen sind, als Mann und als Frau, so haben wir entsprechend auch die Aufgabe erhalten. Das Mannsein oder das Frausein zu Gottes Ehre zu leben, so wie er das uns in seinem Wort vorgibt. Warum ist es aber dann trotzdem so, dass viele anders empfinden, dass Männer sich sexuell von Männern und Frauen von Frauen angezogen werden? Darauf gibt uns die Bibel recht klare Antworten. Wir haben, wie gesagt, auch schon einiges darüber gehört. Ich werde aber doch nicht verzichten, noch etwas mehr darüber auch zu zeigen. Diese Antworten der Bibel sind oft nicht spezifisch auf Homo- oder Transsexualität bezogen, aber unbedingt auf diese anwendbar. Um das zu verstehen, müssen wir buchstäblich bei Adam und Eva anfangen. Also der Vortrag geht aber nicht mehr so lange, wie man durch die ganze Bibel gehen muss. Aber wir müssen uns einige der Grundvoraussetzungen bei Adam und Eva holen. Was da passiert ist, was ist passiert, dass unter anderem auch gleichgeschlechtliche Anziehung hervorgebracht hat. Der Apostel Paulus schneidet das Thema Homosexualität ein paar Mal an in seinen Briefen. Nur einmal aber spricht er über deren Hintergründe oder Ursache, nämlich im ersten Kapitel des Römerbriefes. Was in der Diskussion aber oft übersehen wird, ist, dass er im Zusammenhang die Praxis der Homosexualität, also das Ausüben der Homosexualität, nur als eine von vielen Folgen derselben Grundhaltung aufzählt. Und darauf kommen wir noch ausführlicher zu sprechen. Worauf ich zuerst hinweisen will, und darum gehen wir zuerst zu Adam und Eva zurück. Das ist Folgendes. Paulus nennt die Praxis der Homosexualität und andere viel mehr verbreitete Sünden, nennt er die Folge der Haltung, die Adam und Eva zum Abfall von Gott gebracht hat. Was ist da passiert? Lasst uns einige Passagen lesen in diesem Zusammenhang. Ich gehe durch einige Passagen aus 1. Mose 1 bis 3 hindurch. Und vielleicht ist es wirklich gut, wenn ihr dazu eure Bibel offen habt und mitlest. Und ich gehe dann auf einzelne wichtige Punkte separat ein. Und da könnt ihr immer dann gut folgen, wenn ihr eure Bibeln offen habt. Ich habe das hier leider nicht so gut auf einer Präsentation. Aber ihr habt ja die Bibeln dabei, oder sonst gibt es auch im Gestell dahinter noch. Also zuerst Genesis 1, Verse 27 und 28. 1. Mose 1, 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. 1. Mose 2, Verse 8 bis 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte den Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewiss sterben. 1. Mose 3, 1 bis 6. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden, und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Was liegt im Kern dieses Ereignisses, von dem wir zuletzt jetzt hier gelesen haben? Das erste Menschenpaar verließ bewusst seine von Gott gegebene Rolle und Identität. Das erste Menschenpaar hatte die perfekte Identität und sie hatten eine Rolle, eine geschlechtliche Rolle bekommen von ihrem Schöpfer. Das verließen sie bewusst. Sie hatten noch die Freiheit dazu, sich für das eine oder andere zu entscheiden, sich ihrem Schöpfer im Gehorsam zu unterordnen oder den eigenen Weg zu gehen von ihm weg. Der Mann sollte als Haupt die geistliche Führung in der Ehe haben und die Verantwortung im Leben unter Gottes Herrschaft wahrnehmen. Sie beide sollten über die Schöpfung, über alles Lebendige herrschen. Sie beide wurden diesem Auftrag ungehorsam und verkehrten ihn ins Gegenteil. Sie verkehrten auch ihre Rollen ins Gegenteil. Die Frau befolgte den Willen des Tieres, über das sie herrschen sollte als Mensch. Sie befolgte den Willen des Tieres und der Mann ließ die Frau die Führung übernehmen. So wurden alle die Rollen umgekehrt durch ihren Ungehorsam oder in ihrem Ungehorsam. Und das taten sie, warum? Aus dem Begehren heraus, wie Gott zu sein, selber zu bestimmen, was gut und böse ist, was richtig für mich ist, was meine Identität ist. Nicht mehr der Schöpfer bestimmt, was meine Identität und Rolle ist, sondern ich übernehme das jetzt für mich selbst. Ich entscheide selbst, was gut und böse ist. Anstatt in Abhängigkeit von Gott Erkenntnis zu erhalten, wollten sie selber wissen und bestimmen, was gut für sie ist und was schlecht für sie ist. Das ist das erste Mal, dass Adam sein Mannsein und Eva ihr Frausein nicht gemäß der Identität gelebt haben, die Gott ihnen gegeben hatte. Die Ursache war ihre rebellische Haltung gegen ihren Schöpfer. Das ist der Ursprung und das geht immer so weiter bis heute. Als Folge ist der Fluch eingetreten, den Gott über den Ungehorsam verhängt hatte. Wenn ihr von der Frucht esst, dann müsst ihr sterben. Und der Tod ist eingetreten, in vielfacher Weise. Nicht nur der leibliche Tod am Ende des irdischen Lebens, sondern die Trennung von der Quelle des Lebens überhaupt. Das ist der Tod, der geistliche Tod. Die Trennung von der Quelle des Lebens. Weil sie selber unabhängig von Gott entscheiden wollten, was gut und böse ist, wurden sie dieser vermeintlichen Freiheit und Unabhängigkeit übergeben, überlassen. Sie wurden jetzt da hinein, dahin gegeben. Weil sie statt dem Gehorsam die Sünde wählten, hat Gott sie der Sünde übergeben, ausgeliefert. Weil Adam als Haupt und Repräsentant der Menschheit gesündigt hat, ist der Fluch nicht nur auf ihn, sondern auch auf seine gesamte Nachkommenschaft übergegangen. Römer 5, Vers 12. Darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie in Adam, in Klammer, in Adam, weil sie alle gesündigt haben. In Adam war die ganze Menschheit vertreten und da haben sie alle gesündigt, in diesem historischen Moment. Und darum ist der Fluch der Sünde, dieses Ausgeliefertsein an die Sünde, auch auf alle von Adams Nachkommen übergegangen. Das ist die Lehre der Bibel, wie sie Paulus im Römerbrief darlegt. Und deshalb sagt der Apostel Paulus nicht nur von Adam und Eva, sondern von allen Menschen die folgenden Dinge. Bitte schlagt eure Bibeln auf im Römerbrief Kapitel 1. Ich lese einige Verse, nicht alle schön hintereinander, weil ich möchte euch etwas zeigen damit. Römer 1, ich lese da die Verse 21, 24, 26 und 28. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Seht ihr, in all diesen Versen wird das ganz deutlich betont, dieses dahingegeben sein, dieses ausgeliefert sein. Das ist das Gericht über die ungehorsame Menschheit, die Gott nicht anbeten möchte und ihm nicht den Dank bringen möchte, den er verdient. Darum hat Gott sie dahingegeben. Und das, was die Menschen heute tun in ihrer Sünde, das ist die Folge davon. Das müssen sie tun. Sie können gar nicht anders. Was das Wort Gottes uns hier zeigt, das ist so immens wichtig für unser Verständnis dafür, warum wir überhaupt sündigen. Wir sündigen, weil wir dahingegeben sind, unter die Sünde verkauft, sagt Paulus im Römerbrief Kapitel 7. Wir sind unter die Sünde verkauft. Wir können es auch mit dem Begriff ausdrücken, den wir für unser Thema so eingeführt haben, die Identität des natürlichen Menschen, so wie er in die Welt kommt. Nach dem Fall Adams, diese Identität ist Sünder. Das ist jetzt unsere Identität. Als Adams Nachkommen. Also jemand, ein Sünder, das ist jemand, der an die Sünde gebunden ist. Er ist Sünder, weil er nicht anders kann. Das ist zu seiner Natur geworden. Nur Gott entscheidet darüber, wie viel von dieser Sünde er zurückhält, damit sie nicht bei jedem Menschen so schlimm herauskommen kann, wie sie könnte. Da ist Gottes allgemeine Gnade am Werk, die Sünde zurückhält. Also diese Identität Sünder ist der Grund, warum Menschen nicht nach Gottes gutem Willen leben können. Sie können es nicht. Sie sind ein fauler Baum, der nur faule Früchte tragen kann. Und diese Früchte sind vielfältig. Jede Sünde, die wir begehen können, ist eine Frucht der Identität Sünder. Römer 1 gibt uns eine Auswahl auch noch von diesen vielen Früchten, die da hervorkommen in der Menschheit. Wenn wir die Auswahl im Zusammenhang verstehen, dann sehen wir, dass die homosexuelle Praxis, das Ausleben homosexueller Neigung, dass diese Praxis lediglich eine von den vielen dieser Früchte ist. Also wir lesen in Römer 1, Vers 29 bis 31 zuerst, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Und dann gehen wir zurück zu Vers 26. Ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt. Das ist ein Ausschnitt dieser Beschreibung der sexuellen Verirrung. Wer jetzt die Bibel offen gehabt hat, wird gemerkt haben, dass ich diese Verse, ich habe es auch gesagt, ja, dass ich diese Verse umgekehrt habe. Also ich habe zuerst die Verse 29 bis 31 gelesen und dann ab Vers 26. Und das habe ich bewusst getan, weil ich so wichtig finde, dass wir sehen, dass sexuelle Verirrungen nicht eine Kategorie für sich sind. Paulus hat sie einfach zuerst einmal genannt, weil dies im Verlauf seiner Argumentation logisch ist. Aber er ordnet alle Sünden, die er aufzählt, und das sind aber auch nicht alle Sünden, die es gibt, aber alle Sünden, die er aufzählt, die ordnet er in dieselbe Kategorie ein. Sie sind alle Folgen des Abfalls von Gott, Folgen des Sündenfalls, Ausdruckweisen der Identität Sünder. Das ist meines Erachtens einer der wichtigsten Aspekte eines biblischen Verständnisses von Homo-, Bi- oder Transsexualität. Wie sollen wir diese Dinge einordnen? Das ist, ich denke, das Wichtige, das wir verstehen müssen, ist, dass eben das einfach zur Identität Sünder gehört, so wie auch mein Vorredner das schon angesprochen hat. Nicht die Sexualität ist oder bestimmt unsere Identität, also nicht wie wir zum Beispiel sexuell empfinden, bestimmt unsere Identität, sondern unsere Identität als Geschöpfe Gottes, die entweder im gebrochenen oder im wiederhergestellten Bundesverhältnis mit ihm stehen, das bringt die entsprechenden Früchte. Wenn ich im gebrochenen Bundesverhältnis mit Gott stehe, als nicht erlöster Sünder, das bringt die entsprechenden Früchte. Wenn ich im wiederhergestellten Bundesverhältnis mit Gott stehe, bringt das auch die entsprechende Frucht. Wir können einen Vergleich, zum Beispiel in Galater 5, das kennt ihr, können wir das nachlesen. Wenn wir die sündigen Haltungen oder Verhaltensweisen in Römer 1, 29 bis 31 lesen, dann können wir mühelos sehen, dass sie überall um uns und auch in uns vorkommen, oder nicht? Sicher habt ihr euch auch wiedererkannt darin, also diese vielen verschiedenen sündhaften Haltungen, Ausdrucksweisen gelesen haben. Und in der heutigen Zeit mehr und mehr wieder, wie in der Zeit des Paulus auch, die Sünden der sexuellen Abweichungen. Das ist etwas, was viele Jahrhunderte nicht so stark verbreitet war, wie es in der Zeit von Paulus verbreitet war. Gerade in der griechischen Kultur und römischen Kultur von damals war Homosexualität und auch überhaupt sexuelle Ausschweifung war sehr, sehr verbreitet und auch nicht einmal verachtet, also sogar angesehen in bestimmten Gesellschaften. Und das nimmt heute wieder zu. Heute kommen wir wieder mehr in die Situation, wie sie damals eben auch schon war. Und in einer Welt, die sich mehr und mehr in allen Lebensbereichen vom christlichen Erbe lossagt und verabschiedet, da sollten wir auch nichts anderes erwarten, als dass auch jede Art von praktischer, das heißt gelebter Gottlosigkeit zunimmt. Aber die Erklärung dafür, warum das so ist, und die Lösung, also wie jemand zurück zum gottgefälligen Leben kommt, diese bleiben immer gleich. Die Art und Weise, wie Sünde ausgelebt wird, das kann verschieden sein, in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Zeitaltern. Aber der Grund, warum das passiert und die Lösung dafür, wie man zurückkehrt, das ist immer gleich. Das zeigt uns die Bibel ganz eindeutig und so hoffnungsvoll. Das erste ist, dass wir die Voraussetzung bekommen, nicht mehr sündigen zu müssen. Das muss passieren, damit wir loskommen von dieser Fehlorientierung oder von dieser kaputten Identität eines Sünders. Wir müssen eine Voraussetzung bekommen als Menschen, damit wir nicht mehr sündigen müssen. Also wir müssen von dieser Knechtschaft frei werden, von dieser Sklaverei. Das heißt, biblisch gesprochen, wir müssen eine neue Identität in Christus haben. Es gibt eine neue Identität in Christus. Johannes 8, Vers 34 und 36, da sagte Herr Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jeder, der sündigt, zeigt damit, dass er ein Sklave der Sünde ist, verknechtet unter die Sünde. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, dann werdet ihr wirklich frei sein. Und dann im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, was wir schon vorher auch gelesen haben: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, wird er lernen, aus der neu geschenkten Kraft des Heiligen Geistes zu leben und somit Sünde zu überwinden. Sünde, die nicht einfach auf einmal verschwunden ist aus seinem ganzen Leben. Er bekommt eine Kraft, diese Sünde zu überwinden. Er ist befreit von der Knechtschaft, von dem Zwang zu sündigen. Aber die Sünde und sündhafte Neigungen können immer gut noch da sein. Er bekommt die Kraft geschenkt, das zu überwinden. In vielen Fällen beginnt das damit, dass er überhaupt erst erkennt, dass gewisse Dinge, die er bisher mit gutem Gewissen, gedankenlos vielleicht getan hat, dass diese Dinge nach Gottes Definition Sünde sind. Schwester Rosaria Butterfield, von der mein Bruder auch gesprochen hat, ist ein gutes Beispiel dafür. Sie berichtet davon, dass sie, als sie gelebt hat als homosexuelle Frau und wie verheiratet mit einer Frau gelebt hat, dass sie das als vollkommen richtig angesehen hat. Sie hat überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass damit etwas falsch sein könnte. Sie hat sich darüber empört, dass manche Leute auf dieser Welt das als falsch ansehen. Mit gutem, reinen Gewissen hat sie das gelebt. und hat das verteidigt und hat Menschen helfen wollen, die darunter leiden, dass man sie nicht anerkennt. Aber als sie zum Glauben kam, wo ja, damit sie zum Glauben kam, war auch diese sexuelle Orientierung nicht ein Thema, sondern das kam dann später. Dann hat sie auf einmal erkannt, was in ihrem Leben falsch ist. Und da hat Gott angefangen zu arbeiten. Und so ist es mit jedem Menschen, der eine neue Schöpfung ist in Christus. Er wird erkennen, was Gott nicht gefällt, dadurch, dass er die Bibel studiert und dass der Geist durch das Wort zu ihm spricht und ihm die Erkenntnis öffnet auch. Und dann wird er natürlich die Sünde verlassen wollen und wird sie zu vermeiden suchen. Und das geschieht mitunter in einem harten Kampf. Manche Leute verlieren gewisse Sünden einfach fast mühelos. Andere Leute müssen für dieselbe Sünde, also um dieselbe Sünde loszuwerden, müssen sie hart kämpfen über Jahre. Und dieser Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, dieser Prozess verläuft wirklich bei uns allen sehr, sehr verschieden. Hast du mit der Sünde des Zorns zu kämpfen, dass du aufbrausend bist bei jeder kleinen Gelegenheit? Ich denke, diese Sünde wurde wohl bei den wenigsten von uns am Tag der Neugeburt einfach ausgelöscht. Oder nicht? Also bei mir kommt sie immer noch vor. Ich habe gelernt, dagegen vorzugehen. Gott hat auch geschenkt, dass etwas, dass das zurückgegangen ist. Aber es ist nicht einfach weg. Bist du hochmütig? C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass das sei die letzte Sünde, die die Menschen zugeben würden, dass sie hochmütig seien. Bist du hochmütig? Oder bist du unbarmherzig? Bist du treulos? Oder unzuverlässig? Viele von uns könnten ein Lied singen vom Kampf und Niederlagen in diesen Bereichen. Hast du zu kämpfen mit homosexuellen Neigungen? Hast du das Gefühl, dass du im falschen Körper geboren bist? Dass du, obwohl du einen weiblichen Körper hast, eigentlich eher ein männliches Wesen hast? Homosexualität ist Sünde. Das sagt uns die Bibel so eindeutig, unmissverständlich. Seine von Gott gegebene geschlechtliche Identität nicht anzunehmen, ist Sünde. Sicher. Aber das sind keine anderen Sünden. Das ist keine andere Kategorie von Sünde als Zorn und Hochmut oder Unglaube. Sie sind genauso Ausdruck unserer menschlichen Gefallenheit wie alle anderen Sünden. Es gibt nicht normale Sünder und homo- oder transsexuelle Sünder als zwei verschiedene Kategorien. Alle sind entweder Sünder, die mit den Früchten ihres gefallenen Fleisches leben, oder gerechtfertigte Heilige, die damit begonnen haben, durch die Kraft des Geistes die Werke des Fleisches abzutöten, wie es zum Beispiel in Römer 8, 13 heißt. Ich denke, wenn wir das so verstehen, dann wird sich etwas verändern daran, wie wir mit Homosexualität oder Transsexualität oder all den anderen fehlgeleiteten Formen umgehen, wie wir das als Christen auch anschauen. Wie wir solche Menschen auch anschauen. Wir werden Menschen, die damit leben oder damit kämpfen, werden wir dann etwas anders ansehen, oder nicht? Wir werden womöglich barmherziger, vielleicht auch geduldiger mit Menschen, die mit dieser Art Sünde kämpfen. die sich selber wundern, warum sie als Christen immer noch mit diesen Neigungen zu kämpfen haben. Ich konnte in einem Vortrag von dieser Länge nicht alle Aspekte dieser vielschichtigen Problematik behandeln. Es gäbe noch viel Wichtiges, das wir aus christlicher Perspektive zu diesem Thema sagen müssten. Das sind soziale, politische, medizinische oder vor allem viele seelsorgerliche Aspekte, über die wir nachzudenken haben und über die wir auch sprechen müssen, weitersprechen müssen. Ich hoffe aber, dass etwas Grundsätzliches festgemacht wurde, dass ich etwas hervorheben konnte, was mir vorerst das Wichtigste erscheint. Nämlich, dass jede Sünde im sexuellen Bereich oder auch nur solche in Gedanken, jede Sünde ist so schlimm, dass sie Gottes Zorn hervorruft und den ewigen Tod verdient hätte. Aber keine Sünde ist so groß, dass sie nicht vergeben werden könnte. Unsere Hoffnung ist der Erlöser, Jesus Christus, der an unserer Stelle alle Gerechtigkeit, die Gott fordert, erfüllt hat und jede Sünde derer, die an ihn glauben, ans Kreuz auf Golgatha getragen und dort an unserer Stelle Gottes gerechtes Gericht getragen hat. Ihm sei Dank und Ehre und Lobpreis dafür.